Deutschlandfunk Kultur Interview.
Eines hat der Wirtschaftsjournalist Massimo Boniani mit vielen deutschen Gerichten gemeinsam. Er beschäftigt sich nämlich seit Jahren intensiv mit dem Cum-Ex-Skandal. Er tut das als Reporter im Investigativteam des WDR, als Teil des gemeinsamen Teams von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung und auch als Autor des Buches Unter den Augen des Staates, der größte Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik. Einer wird heute für diesen Steuerraub einen Preis zu zahlen haben, sogar schon zum zweiten Mal, nämlich der Rechtsanwalt und Steuerberater Hanno Berger. Es wird erwartet, dass das Landgericht in Wiesbaden heute so gegen 14 Uhr das Urteil in dem aktuellen Prozess gegen ihn spricht. Und deshalb sprechen wir jetzt mit Massimo Boniani. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Eigentlich hätte ich an dieser Stelle längst erklären müssen, wie ein Cum-Ex-Geschäft abläuft. Hatte eigentlich Angst davor, dass Sie dann höflich sagen, im Prinzip ja, aber eigentlich ja doch anders. Deshalb spare ich mir das. Können Sie, sagen wir mal, in 30 Sekunden erklären, was ein Cum-Ex-Geschäft normalerweise ist?
Naja, also bei Cum-Ex, da haben sich ja Banker, Berater und Aktienhändler zusammengetan und die haben sich eine Steuer erstatten lassen, die nie jemand gezahlt hat. Also es ist in etwa so, als wenn man mit einer Pfandflasche zum Pfandautomaten geht, sich einen Bon ausdrucken lässt, den auf den Kopierer legt, 1000-mal kopiert und an der Kasse dann diese 1000 Bons einlöst und damit ganz viele Flaschen sich erstatten lässt, die man eigentlich gar nicht hatte.
Hanno Berger soll einer der Hauptdrahtzieher gewesen sein. Heißt das, er hat es erfunden, hat das perfektioniert oder hat das einfach nur besonders häufig angewendet?
Also er hat es nicht erfunden. Cum-Ex, das ist das Schlimme, gibt es schon seit den 90er Jahren. Er ist als Steueranwalt dann irgendwann darauf gestoßen. Er hat es verfeinert und vor allen Dingen, früher war Cum-Ex so ein Geschäft zwischen den Banken. Und Hanno Berger hat es für sehr reiche Investoren geöffnet, das Geschäft. Und hat es so ein Stück weit privatisiert und hat viele Jahre lang sehr viele Cum-Ex-Deals aufgesetzt und ist insofern eine Schlüsselfigur.
Er selber hat sich ja wiederholt so sinngemäß als Bauernopfer bezeichnet. Also man hat jetzt ihn, er ist ja in Bonn schon mal verurteilt worden in einem ähnlichen Zusammenhang und er behauptet ja mehr oder weniger, er hätte alles richtig gemacht und man würde ihn jetzt vor Gericht stellen, damit die anderen da nicht hin müssten. Ist er so eine Art Bauernopfer?
Also erstmal, und das hat das Landgericht Bonn ja auch festgestellt, ist er der besonders schweren Steuerhinterziehung in dem Fall ja schon schuldig gesprochen worden. Insofern hat er natürlich seine Rolle und seine Verantwortung zu tragen. Wo er sicherlich schon einen Punkt hat, ist, dass er diese Geschäfte überhaupt nicht alleine hätte machen können. Da braucht man eine ganze Industrie von Bankern und Beratern und Aktienhändlern dazu. Und insofern denke ich auch, darf es jetzt nicht bei Herrn Berger stoppen, das Ganze.
Wie läuft denn das im Moment juristisch in Deutschland ab? Wir reden jetzt heute über dieses Verfahren in Wiesbaden, wo voraussichtlich heute das Urteil gesprochen wird. Aber wie viele Gerichte beschäftigen sich denn im Moment mit Cum-Ex-Geschäften?
Also wenn wir mal nach Köln schauen, die Staatsanwaltschaft ist dort federführend im Cum-Ex-Ermitteln. Die führen zurzeit Ermittlungsverfahren allein gegen 1500 Beschuldigte. In Siegburg wird gerade ein neues Gerichtsgebäude gebaut mit drei großen Sälen, das nur für Cum-Ex vorgesehen ist. Also im Grunde genommen sind wir noch ganz am Anfang von dieser ganzen Aufarbeitung.
Wenn ein Steueranwalt solche Geschäfte vermittelt und dafür selber auch noch Millionen kassiert, dann stelle ich mir das noch relativ einfach vor, ihm das nachzuweisen. Aber kann man es auch ganzen Banken und vor allen Dingen kann man es den Anlegern, die davon profitiert haben, rechtssicher nachweisen?
Also der Nachweis muss natürlich in jedem Einzelfall erbracht werden. Und wenn es nicht Kronzeugen gegeben hätte, die in Köln ausgepackt haben, dann wäre die ganze Sache womöglich nie aufzuarbeiten gewesen. Denn diese Branche, die hat eine eigene Sprache, die kommunizieren über Bloomberg-Chats. Das ist schon alles sehr verschwiegen und im Grunde genommen, so wird sie auch eingestuft, organisierte Kriminalität. Und insofern ist es sehr, sehr schwer, den Dingen auf die Schliche zu kommen. Und eigentlich ist es den Kronzeugen nur zu verdanken, dass es überhaupt jetzt wir hier über Urteile sprechen können.
Aufarbeitung, juristische Aufarbeitung klingt immer so, als wäre das alles abgeschlossen. Ist es das? Sind solche Cum-Ex-Geschäfte inzwischen in Deutschland zumindest unmöglich?
Also wenn wir jetzt dieses Cum-Ex-Modell, wie es jetzt angeklagt ist, anschauen, dann wahrscheinlich ja. Aber man muss sich das ja so vorstellen, diese Branche, da gehen höchst intelligente Leute rein. Also das sind die besten Physiker von Oxford und so weiter. Die denken sehr mathematisch, das sind auch Ingenieure. Das heißt, wenn das Modell an einer Stelle nicht mehr funktioniert, dann haben die wie so einen Baukasten und ersetzen das eine Modul gegen ein anderes und kommen zum gleichen Ziel. Und das ist hier zu befürchten. Das sieht man auch an den Ermittlungen, die gerade laufen. dass jetzt schon längst neue Modelle am Horizont sind, die viel länger gelaufen sind oder womöglich noch heute laufen. Und da ist man noch ganz am Anfang bei den Ermittlungen.
Haben Sie denn das Gefühl, den Aufsichtsbehörden und der Bundesregierung ist das bewusst?
Also ich habe zuletzt mal bei dem Bundesfinanzministerium nachgefragt. Dort sagte man zumindest, dass ihnen keine weiteren Modelle bekannt sind. Ich fürchte, dass da auch immer noch dieses Hase-und-Igel-Spiel stattfindet und die Behörden dieser Sache nicht vor die Welle kommen bei dieser Sache.
Es gibt ja da immer noch diese Geschichte von Olaf Scholz, jetzt Bundeskanzler. Als er erster Bürgermeister von Hamburg war, geriet die Hamburger Privatbank Warburg auch ins Visier der Ermittler wegen solcher Geschäfte. Da gab es wichtige Gespräche, an die er sich nicht erinnert. Ist Ihnen klar, ob und welche Rolle er da gespielt haben könnte?
Also ich kann nicht in den Kopf von Herrn Scholz schauen und überprüfen, ob da doch irgendwo noch eine Schublade ist, wo es eine Erinnerung gibt. Und natürlich gilt auch für den Bundeskanzler die Unschuldsvermutung. Tatsächlich gibt es aber eine Reihe von Indizien, die schon dafür sprechen, dass es eine solche politische Einflussnahme gegeben haben könnte. Und insofern wird es auch spannend sein zu sehen, wenn zum Beispiel der Bankeigentümer Olearius im August vor Gericht kommt, ob diese weiteren Prozesse vielleicht auch hier noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Was ich mich ja frage, es geht bei dem Zeitraum, über den jetzt geredet wird, auf den sich die meisten dieser Prozesse beziehen, um ungefähr 30 Milliarden Euro Steuern, die hinterzogen wurden. Wie viel davon, wenn überhaupt, kann man eigentlich irgendwie zurückkriegen? Kann der Staat zurückkriegen?
Ja, das ist Stückwerk. Teilweise liegt das an den Finanzbehörden, die Steuerbescheide ausstellen, das Geld über diesen Weg zurückfordern. Es geht aber auch natürlich über das Strafrecht und über die Gerichtsprozesse. Aber es ist jetzt nicht so, dass alle Banken jetzt von sich aus, die irgendwie beteiligt waren, gesagt haben, hier sind wir zahlen schon mal Summe X und Y. Da malen die Mühlen auch langsam. Es sind schon einige Milliarden zurückgezahlt worden, aber ja, bei dieser Gesamtsumme sind wir noch längst nicht.
Es bleiben also noch viele Fragen offen. Eine wird heute gegen 14 Uhr beantwortet, nämlich wie das Urteil gegen den Steueranwalt Hanno Berger in Wiesbaden ausfällt. Darüber werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Ein Gespräch über die Hintergründe war das hier im Deutschlandfunk Kultur mit dem Wirtschaftsjournalisten Massimo Bognani. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, schönen Tag noch.